So, guten Morgen auch von mir. Einige hier sind schon länger in der Gemeinde, auch länger als wir dabei sind. Andere sind auch gerade vielleicht im letzten Jahr dazugekommen. Einige sind hier auch ganz neu dazugekommen heute und zu Besuch. Und vielleicht sind euch gewisse Unterschiede aufgefallen. Also unterschiedliche vielleicht zu den Gemeinden, wo ihr vorher wart. Vielleicht kommen auch einige gar nicht so aus dem christlichen, aus christlichen Gemeinden. Wahrscheinlich ist euch aber schon aufgefallen, dass hier in dieser Gemeinde gewisse Dinge besonders betont werden. Eine Sache, die mir stark aufgefallen ist, wo wir von unserer früheren Gemeinde hier hingekommen sind, ist, dass in dieser Gemeinde die Pflicht des Menschen betont wird. Also was ist deine und meine Pflicht vor einem Gott, der ausdrücklich von uns fordert, der ein Anrecht hat auf unseren Gehorsam? Und es gibt auch andere Dinge, die wir betonen. Es gibt eines, was wir gerne betonen möchten, ist die Freude des Christen, das Privileg, diesen Gott in seiner Schönheit und in seiner Genialität zu genießen. Aber auch, dass wir betonen, dass es in der Bibel nicht vorrangig darum geht, dass der Mensch leistet, dass der Mensch Errungenschaften darbringt für Gott, dass der Mensch seine Gerechtigkeit Gott darbringt, sondern es geht um die Errungenschaft Gottes in der Bibel, um die Gerechtigkeit, die Gott wirkt. Wir lesen in der Bibel eine große Geschichte, die Gott schrieb und nicht der Mensch. Und deswegen ist eine Sache, die wir auch betonen, die Souveränität Gottes, die Königsherrschaft Gottes, auch gerade in dem Text in Offenbarung sichtbar gewesen. Ein Gott, der zu seinem Ziel kommt in allem, was geschieht, ob es ein Jona ist, der nicht gehorchen will, oder ob es die Nationen sind. Aber wir wollen auch als Gemeinde in unseren Predigten besonders die Gnade Gottes betonen, die für den schlimmsten Sünder in Christus offen zugänglich ist und den bösesten, gesetzlosesten Menschen nehmen und völlig verändern kann. Und wir wollen auch als Gemeinde begründen, weshalb wir diese Dinge betonen. Und heute geht es vor allem um diesen ersten Punkt, nämlich um die Betonung der Pflicht des Menschen. Also es geht heute nicht vorrangig um Zuspruch, sondern um Anspruch. Um Anspruch Gottes an dein und mein Leben. Wir sind uns bewusst auch als Gemeinde, dass wir vielleicht in diesen Dingen manchmal etwas seltsam sind. Ich meine, verglichen mit dem, was viele christlich sozialisierte Menschen heutzutage denken und glauben. Schon alleine das Wort Pflicht, das bringt schon so eine Art Widerstand auf. Und ich kenne das auch, das ist bei mir auch so. Da sind gewisse negative Assoziationen. Also wir sind auch Teil dieser Gesellschaft. Wir wissen um die Seltsamkeit dieser Botschaften. Aber es ist uns ebenfalls bewusst, dass wenn wir mal einen Schritt zurück machen würden und mal aus unserem 20. Jahrhundert Europa raustreten und die Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre anschauen, dass wir mehr im Einklang mit dem historischen Christentum sind als viele Christen um uns. Das ist unsere Behauptung. Aber nicht die Kirchengeschichte ist der Prüfstein, ob wir als Ortsgemeinde, ob wir als Gemeinde richtig lieben oder nicht, sondern es ist Gottes unfehlbares Wort. Und ich will auch noch mal kurz beten, bevor wir den heutigen Text lesen. Und ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu. Vater, so hilf uns, dein Wort zu verstehen und die Verse, die heute vor uns sind aus Matthäus 5. Bitte belebe uns, bitte schenk uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und hilf uns zu verstehen, wer du bist. Amen. Wir fahren heute in unserer Serie zum Matthäus-Evangelium weiter. Wir sind angelangt in Matthäus Kapitel 5 und ich lese ab Vers 17 die Verse bis Vers 20. Matthäus Kapitel 5, 17 bis 20. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Der Text von heute ist Teil der Bergpredigt und wir haben schon einige Predigten oder einige Textpassagen zusammen angeschaut. Ich will aus den Versen 3 bis 12, der Anfang der Bergpredigt, will ich zwei Dinge aufgreifen, weil sie wichtig sind. Es wird eine Art Wiederholung sein für diejenigen, die dabei waren. Aber ich werde sagen, weil sie wichtig sind, um unseren heutigen Text richtig zu verstehen. Das erste ist, Jesus legt in der Bergpredigt das Gesetz Gottes aus. Wir haben gesehen, es gibt hier Parallelen zu Moses, der auch am Berg Gottes Gesetz verkündigt. Und die Verse gleich anschließend, nach unserem heutigen Text, sind im Wesentlichen eine Auslegung des Gesetzes. Jesus geht durch die 10 Gebote oder durch viele der 10 Gebote. Und zu dem Ersten, was ich sagen will, Jesus legt das Gesetz aus und die erste dieser Eigenschaften, die Jesus betont, ist die Armut im Geist. Das heißt, wir haben da gesehen, dass Jesus sowas meint wie, dass wir als Arme, als Mittellose, damals hatte Jesus vermutlich einen Bettler im Sinn, der alleine auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen ist. Jesus sagt so, so müssen wir vor Gott kommen. Wir sind genauso beim Gesetzgeber alleine auf seine Barmherzigkeit angewiesen. Und damit sehen wir schon ganz zu Beginn, Gesetz ist für Jesus kein Selbsthilfeprogramm. Es ist also nicht so, dass Gott will, dass wir am Ende des Tages zurückblicken, uns auf die Schulter klopfen und sagen, heute habe ich mal die Gesetze gut gehalten. Zumindest im Vergleich zu dem und zu der. So als hätten wir Gott damit irgendwie einen Gefallen getan. Und das war das Gesetz übrigens noch nie. Das ist eine falsche Vorstellung von dem Gesetz Gottes. Wenn wir noch einmal zurückdenken zu Exodus 20, zur Gesetzgebung am Sinai, wir haben es schon angerissen. Womit beginnt das Buch Exodus? Es beginnt nicht mit Gesetz, es beginnt mit dem Erbarmen Gottes. Gott erbarmt sich über das Volk Israel und führt sie aus Ägypten heraus. Das heißt, Gott sagt nicht, ich gebe euch jetzt meine Gebote und ihr haltet sie bitte und wenn ihr sie haltet, werde ich euch aus Ägypten herausführen, sondern Gott sagt, ich rette euch. Und er sagt es in Exodus 20 in der Präambel zum Gesetz, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und so weiter. Also das Halten der Gebote war schon damals die logische Konsequenz des rettenden Handeln Gottes. Gott sagt, ihr habt an dem Pharao und ihr habt an seinen Armeen gesehen, wie vertrauenswürdig ich bin. So vertraut mir, indem ihr keine anderen Götter neben mir habt. Indem ihr mein gutes Gesetz, meine Weisung befolgt. Und das Zweite, was ich betonen will aus diesen ersten Versen, ist, dass das Halten von Gottes Gesetz Freude bedeutet. Wir sehen, dass an dem neunfachen Refrain zu Beginn der Bergpredigt Makarios, glückselig, überglücklich. Jesus sagt im Vers 12, Kapitel 5, Vers 12, freut euch und jubelt. Und damit stimmte Jesus ein in das Lied des Alten Testaments, in das Lied der Psalmen zum Beispiel. Glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünde nicht betritt und nicht dem Rat der Spötter sitzt, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und sein Laub verwelkt nicht. Oder Psalm 119, das Loblied über Gottes Gebote, über Gottes Satzungen und Weisungen, seine Tora. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die dem Gesetz des Herrn gehorchen. Sprich also, Jesus sagt, Leben im Gehorsam zu Gott macht glücklich. Und das ist so ein Kontrast zu einem Leben im Eigenwillen, im Ungehorsam und in der Sünde. Dieses Leben macht unglücklich, ist die universelle Behauptung der Schrift. Der Puritaner Thomas Vincent sagte, nichts verhindert, dass der Mensch glücklich sei, hier und in der kommenden Welt, als nur dieses Übel der Sünde. Nichts verhindert, dass er glücklich sei, als nur dieses Übel der Sünde, der Gesetzlosigkeit. Und Octavius Winslow, Gott will uns glücklich machen, aber er kann uns nur glücklich machen, indem er uns heilig macht. Lass diese Worte mal sacken. Glück und Heiligkeit sind zusammengehörende Wahrheiten, Zwillingsschwestern. Derjenige muss glücklich sein, der heilig ist. Sünde ist der Vater aller Misere, Heiligkeit die Wurzel allen wahren Glücks. Also ein wahres Verständnis der Befehle Gottes und ein sich Stellen unter der Autorität Gottes ist der Weg zum Glück. Und wir sehen das überall, wenn wir hinschauen. Wir sehen das bei Kindern, wo die Eltern Gehorsam einfordern und die Ungehorsam bestrafen und klare Grenzen aufzeigen und diese Grenzen konsequent aufrechterhalten. Ich rede jetzt von kleinen Kindern. Solche Kinder sind oft die glücklichsten Kinder. Wenn man sie nur vergleicht mit den Kindern, die Freilauf haben, alles zu tun, was sie wollen, die keine Grenzen haben. Das ist Tag und Nacht. Und es gibt viele Menschen in christlichen Kontexten, die ständig die, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Freiheit in Christus betonen wollen und damit angeben, wie frei und wie unbehindert sie gegen Strukturen, gegen Autorität vorgehen können. Wie ihnen alles erlaubt ist und die Erfahrung einfach im Umgang mit solchen Menschen ist, dass sie nicht glücklich sind. Und viele hier können das auch bezeugen. Es gab Zeiten in meinem Leben und viele würden das Gleiche sagen, die von Eigenwillen und Ungehorsam gegen Gottes Gebote geprägt waren. Ich erinnere mich an die Zeiten in meiner Kindheit, wo ich gegen Gottes Gebote mich aufgelehnt habe. Das waren die unglücklichsten Zeiten. Das hätte ich damals nicht zugegeben. Aber es war so. Es waren die unglücklichsten Zeiten meines Lebens. Voller Unruhe, voller Stress innerlich, voller Zorn. Also, erster Punkt. Das Gesetz ist kein Selbsthilfeprogramm, wodurch wir uns selbst aus dem Elend unseres Zustands herausziehen können. Gottes Rettung geht jeglichem wirklichen Gehorsam voran. Zweiter Punkt, Gottes Gebote sind der Schlüssel zu einem fröhlichen Leben und der Gehorsam zu ihm der Weg zur Freude. Und wir kommen jetzt zu Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und die Predigt heute soll sich an drei inhaltlichen Punkten festhalten, die in diesem Vers vorkommen. Nämlich erstmal das meint nicht. Wieso sagt Jesus meint nicht? Und dann zweitens, was meint Jesus mit nicht auflösen, dass er nicht gekommen ist, aufzulösen? Und das dritte ist, was bedeutet es, dass Jesus erfüllt, das Gesetz erfüllt? Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Wir müssen hier, um diesen Text zu verstehen, als erstes sehen, dass Jesus mit einer negativen Aussage beginnt. Er sagt, meint nicht das. Und er wird ab Vers 21 vermitteln, was seine eigentliche Lehre ist. Ich aber sage euch. Also er formuliert nach unserem heutigen Abschnitt seine Botschaft sozusagen im Positiven. Und jetzt im Vers 17 formuliert es im Negativen. Das sage ich eben nicht, meint nicht. Und er ist sich bewusst, ich glaube, das zeigt, dass Jesus sich bewusst ist, dass das, was er sagt und seine ganze Mission, sein ganzer Auftrag falsch interpretiert werden wird. Dass es gewisse falsche Erwartungen geben wird an den Christus. Und Jesus beugt hier Missverständnissen vor. Nun, welche Missverständnisse könnten bei Jesus aufgekommen sein dazumals? Ein damaliger Rabbi, ein Lehrer, der sich gesetzt hat und seine Jünger zu sich ruft, von dem wurde erwartet, dass er jetzt die Tora beginnt auszulegen. Und es stimmt zwar, dass der Ausdruck, dass das Gesetz und die Propheten, der Ausdruck, den Jesus hier verwendet, manchmal für den gesamten hebräischen Tanach, also das Alte Testament der Juden, verwendet wurde, aber Matthäus benutzt es öfter für die konkreten Gebote, die durch Mose gegeben wurden und durch die Propheten aufgegriffen und angewendet und gepredigt wurden. Zum Beispiel Kapitel 7, Vers 12, das Ende der Bergpredigt. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also wenn ihr das tut, befolgt ihr die Anweisungen des Gesetzes und der Propheten. Matthäus 22, 40, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und Jesus entspricht ja in diesem Punkt den Erwartungen. Er predigt ja Gottes Gebote. Aber was für die damaligen Zuhörer unerwartet wäre, ist, Jesus beginnt zu Beginn der Bergpredigt auf Facetten von Demut, von Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Glauben und Liebe einzugehen. Also auf die innere Ebene und nicht auf äußerliche Spitzfindigkeiten und Ordnungen. Und das war ungewöhnlich für damalige Rabbiner, die sich eben lieber über die Feinheiten der praktischen Auswirkungen des Gesetzes unterhielten. Also ob man beim Tempel oder beim Gold des Tempels schwören soll zum Beispiel. Und Jesus sagte ihnen, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer Heuchler, Matthäus 23, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein wird. Und dieser ungewohnte Zugang zum Gesetz hätte seine Zuhörer dazu bringen können, zu zweifeln, ob Jesus überhaupt das alttestamentliche Gesetz lehrt. Nämlich als verbindlich, als notwendig, wenn man zu Gottes Volk gehören will, wenn man gerettet werden will. Und auch später sehen wir, dass es beim Sabbat zum Beispiel, Jesus hinterfragt und widerlegt immer wieder die Traditionen der Pharisäer, wie sie das Gesetz auslegten. Oder beim Fasten. Gleich wie auch beim Ehebruch, im Schwören und so weiter. Jesus spricht bei diesen Punkten erstmal mit der traditionellen Auslegung der Pharisäer. Aber es gibt auch Situationen, von denen uns Matthäus berichtet, wo Jesus klar das Gesetz selbst ändert. Matthäus 15 zum Beispiel, ab Vers 10. Jesus ruft die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und versteht. Nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und dann Vers 17, begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird. Was aber aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Und Markus, in Markus 7, Vers 19, er fügt hinzu einen kleinen Kommentar von Markus, was Jesus hier gemacht hat, damit wir es nicht verpassen. Er sagt, damit erklärte er alle Speisen für rein. Und das war im klaren Widerspruch zum Beispiel zu Levitikus 11, zum Gesetz. Also die Frage kam auf, lehrte Jesus die Verbindlichkeit des alttestamentlichen Gesetzes? Und damals wie heute gibt es bei uns auch eine Gefahr, Jesus hier falsch zu verstehen. Ich habe gesagt, Jesus hat nie Gesetz als Selbsthilfeprogramm gepredigt. Also es ist gerade nicht so gemeint, wie Paulus über seine Landsleute sagt, im Römer 10, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Paulus sagt dann, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und es ist offensichtlich zum Beispiel durch den Galaterbrief, dass gewisse Gebote an das Volk Israel für Christen nicht mehr auf diese Art und Weise umzusetzen sind. Aber für viele Menschen ist das gleichbedeutend damit, dass die Gebote Gottes heute nicht mehr gelten würden. Und hier baut Jesus, bevor er mit aller Schärfe und Klarheit die Gebote Gottes lehrt, ein Korrektiv ein. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und das bringt uns zu diesem zweiten Punkt. Was meint Jesus mit, dass er das Gesetz nicht auflöst? Dieser Text hier ist ein diskutierter Text, ein kontroverser Text. Man liest und hört in Gemeinden auch die unterschiedlichsten Auslegungen dazu. Im Wesentlichen lassen sie sich, denke ich, auf drei Auslegungen herunterbrechen. Und wir gehen die einfach eine nach dem anderen durch und schauen, inwiefern sie stimmen können. Also die erste Auslegung, die würde folgendermaßen lauten: Jesus sagt zwar schon, dass er das Gesetz nicht auflöst, aber er erfüllt es ja und damit ist es für uns nicht mehr bindend. Also meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wie wenn ich einen Auftrag erledigen würde, dann löse ich ihn ja nicht auf, sondern ich erfülle ihn und der Auftrag ist aber danach erfüllt und andere müssen ihn nicht noch einmal erfüllen. Und diese Auslegung sagt, genauso ist es mit dem Gesetz für die Jünger Jesu. Wir müssen uns nicht mehr dran halten, sie sind ja schon erfüllt. Nun schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Hier sagt Jesus, denn er knüpft an Vers 17, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und wir können uns hier die Frage stellen, wenn es für uns nicht mehr gültig ist, wieso betont dann Jesus, dass das Gesetz nicht vergehen wird? Welchen Sinn macht das? Und wieso die scharfen Warnungen direkt danach? Lesen wir im Vers 19. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst, also hier wieder unser Auflösen, und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, also wir sehen hier übrigens, was für Jesus das Nicht-Auflösen bedeutet. Es bedeutet tun und lehren. Wer das tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Es gibt aber noch ein fundamentaleres Problem bei dieser ersten Auslegung. Jesus knüpft ja an die Botschaft der Psalmen an, dass derjenige glücklich ist, der sich an Gottes Gebote hält. Aber wenn diese erste Auslegung stimmt, dann wäre das hier gar kein Evangelium. Es wäre gar keine frohe Botschaft. Dann würde ja Jesus uns sozusagen einen Kuchen vorhalten, um ihn dann uns vorzuenthalten. Um dann zu sagen, ich habe ihn schon gegessen, ihr dürft ihn nicht mehr essen. Also diese Interpretation, diese erste Auslegung zeigt ein grundsätzliches Verständnisproblem des Gesetzes auf. Gottes Gebote werden vor allem als Barriere gesehen, als etwas, was mich hindert, als etwas, was mich einschränkt, die jetzt in Christus endlich abgeschafft wurde. Zweite Auslegungsmöglichkeit oder zweite Auslegung, die manchmal gesagt wird, das Nicht-Auflösen bedeutet so viel wie noch nicht auflösen. Also, das ist sozusagen für das Alte Testament und für die Zeit Jesus, aber für die Zeit nach Pfingsten, da hat dann Jesus das Gesetz schon erfüllt. Er ist schon gestorben, er ist wieder auferstanden und dann wird es für seine Jünger aufgelöst. Und wir müssen irgendwie zugeben, dass das ein Stück weit naheliegender ist schon, weil viele Texte, wenn man sie zumindest oberflächlich liest im Neuen Testament, gerade die Art und Weise, wie Paulus schreibt, scheinen das irgendwie zu unterstützen, dass das Gesetz nicht mehr für uns gilt. Nun, wir haben nicht Zeit, auf das, was Paulus sagt, einzugehen heute. Und man müsste auch schauen, in welchem Vers meint er was genau mit Gesetz. Aber es ist zumindest eine etwas plausiblere Auslegung. Und diese Auslegung geht mehr auf den Kontext ein, weil man würde dann vielleicht argumentieren mit Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also wenn alles geschehen ist, dann vergehen sie, dann sind sie nicht mehr gültig. Und man würde dann argumentieren, die praktischen Anweisungen Jesu sind danach nicht mehr bindend für uns. Nun, das Problem natürlich bei dieser Auslegung ist, dass sie nicht genügend auf den Kontext eingeht. Weil bis alles geschehen ist, sich eindeutig nicht auf Pfingsten bezieht, sondern auf das Ende der Welt. Wir sehen in dem Vers, dass Jesus sagt, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist, bis Himmel und Erde vergehen. Dieses nicht ein Jota oder ein Strichlein könnte man auf Deutsch übersetzen, nicht ein I-Pünktchen, nicht mal ein I-Pünktchen. Also nicht das kleinste, nicht der kleinste Anteil vom Gesetz wird vergehen. Nun, die dritte Auslegungsmöglichkeit ist, dass Nicht-Auflösen einfach bedeutet Nicht-Auflösen. Das Gesetz ist noch gültig und wird gültig bleiben, bis Himmel und Erde vergehen. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, zu aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und wir kommen jetzt auf den letzten Punkt. Was bedeutet es, dass Jesus das Gesetz sondern erfüllt? Ja. Wenn Jesus das Gesetz, das alte testamentliche Gesetz nicht auflöst, was tut er dann? Was bedeutet erfüllen? Nun, wenn wir diejenigen, die sich mit Musikinstrumenten auskennen, die wissen, dass bei vielen Musikinstrumenten, wenn man eine Saite zupft oder eine Taste drückt, dass da Obertöne mitschwingen. Also da wird nicht nur der eine Ton hervorgerufen, sondern da werden auch alle Obertöne dieses Tones hervorgerufen und dann ergibt sich ein volles Klangbild. Und eine Aussage wie diese, Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen, hat auch sozusagen Obertöne in der Schrift. Wir werden an Dinge erinnert, die die Schrift sagt über Jesus und über das Gesetz und Erfüllung und Jesus. Wir denken vielleicht an die Tatsache, dass die Rechtsforderungen Gottes nun erfüllt wurden in ihm, wie Paulus sagt. An die Lehre der Rechtfertigung von Sünden. Oder wir denken vielleicht an dieses Thema, dass Jesus mit dem neuen, das sozusagen das neue Israel ist, dass Jesus mit Israel identifiziert wird. Israel, welches im Alten Testament Gottes Berufung nicht erfüllt hat, also versagt hat. Aber Jesus, der nun stellvertretend für Israel diese erfüllt, das haben wir in Kapitel 3 und 4 gesehen. Und der einzige Mensch, der Gottes Gebote je vollständig und von Herzen erfüllen wurde, ist Jesus. Und wir würden hier auch automatisch an Hebräer denken, der sagt, dass Jesus ohne Sünde war. Und es gibt mehrere Bedeutungsebenen zu dieser Aussage. Aber unsere Frage zuerst sollte sein, was hat Jesus hier in der Bergpredigt vorrangig im Sinn, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nun, nach Vers 17, dass er nicht gekommen ist aufzulösen, sondern zu erfüllen, fügt Jesus eine kurze Begründung in Vers 18 hinzu, um dann in Vers 19 eine Schlussfolgerung zu ziehen. Ich lese nochmal Vers 19 und ich glaube, hier ist die Antwort drin, was Jesus meint. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ich habe das vorher schon angedeutet, aber was hier auffällt, um das nochmal langsam anzuschauen, innerhalb von Vers 17 gibt es einen Gegensatz, der sich im Vers 19 wiederholt. Also Vers 17, nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Vers 19 auch wieder ein Gegensatz. Ich lese mal eine Seite vor, also Vers 17, nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Vers 19 sagt, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt. Und der Gegensatz im Vers 17 ist, sondern zu erfüllen. Und im Vers 19, und jetzt sehen wir, was Jesus mit erfüllen meint, wer sie aber tut und lehrt. Das heißt, der Zusammenhang zeigt, Jesus meint mit erfüllen, dass er das Gesetz tut und lehrt. Und wir werden am Ende nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil er, glaube ich, zentral ist für diesen Text. Aber ich will hier eine kurze Klammer öffnen. Und ich will zeigen, dass Matthäus selbst hier mit großer Wahrscheinlichkeit auf weitere Obertöne, weitere Bedeutungsschichten anspielt. Wir haben schon gesehen in unserer Predigtserie zum Matthäusevangelium, dass Matthäus als eine Art Brücke vom Alten Testament zum Neuen Testament funktioniert oder dient. Und wir haben schon auch einige dieser Schlüsselbegriffe von Matthäus angeschaut und gesehen, dass eines der Schlüsselbegriffe, die Matthäus benutzt, das Wort erfüllen ist. Das Wort plero in seiner Grundform, erfüllen. Und dieses Wort benutzt Matthäus insgesamt 17 Mal in seinem Evangelium. Ich lese euch ein Beispiel vor, was wir schon gelesen haben. Matthäus 2, Vers 17. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht und so weiter. Und wir finden diese Erfüllungsformel immer wieder. Und Jesus sagt dann, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das heißt, was Matthäus in Matthäus 5, Vers 17 sagt, ist, dass nicht nur die Propheten auf Jesus hinzeigen, in ihren Voraussagungen, in ihren Vorhersagen, zum Beispiel, dass er von einer Jungfrau geboren würde, dass er ein Sohn Davids sein würde und so weiter. Matthäus sagt, auch das Gesetz tut das. In Matthäus 11, Vers 13 verwendet Jesus einen total interessanten Ausdruck. Er sagt, das Gesetz weissagt, das ist das Wort für, was wir auch, wo wir es auch sagen würden, prophezeit. Es zeigt voraus. Also das Gesetz im Alten Testament hatte eine prophetische Rolle auch. Und die zeigt auf Christus. Und wir im Neuen Testament, wir schauen also zurück auf das Gesetz im Alten Testament und wir sehen in den Geboten, je mehr wir sie studieren, desto deutlicher, sozusagen einen Pfeil, der auf Jesus und auf sein Werk zeigt. Und ich möchte hier nur, habe deswegen diese Klammer gemacht, weil wir hier sagen müssen, wir sind dankbar dafür, dass es diese Bedeutungsebene gibt, nicht wahr? Also wenn Jesus nur gekommen wäre, um Gesetz zu tun und zu lehren, dann wehe uns. Was würde uns das helfen, letztlich? Fundamental als Sünder, als Menschen, die das Gesetz nicht halten können. Wir würden nur noch eindeutiger verdammt werden am Ende, im Vergleich zu einem, der es perfekt gehalten hat. Und so, diese Klammer, die soll dazu bringen, dass wir Gott auch danken für diese mehreren Bedeutungsebenen zu diesem Wort erfüllen. Wir brauchen eben mehr als einen perfekten Lehrer. Wir brauchen einen, der wie im Kapitel 1 schon uns von unseren Sünden befreit und erlöst, sein Volk von ihren Sünden befreit, uns ein neues Herz gibt. John Bunyan, der Autor von der Pilgerreise, eines der meisten gelesenen Bücher überhaupt, ich glaube, das ist Rang 2 nach der Schrift, nach der Bibel, er sagt es folgendermaßen, er sagt, das Gesetz sagt, lauf, John, lauf. Aber es gab mir keine Beine. Wenn Jesus nur das Gesetz gelehrt hätte, dann wäre das wie wenn er uns sagt, lauft und er gibt uns keine Beine. Und dann sagt Bunyan, das Evangelium sagt, flieg, flieg, John. Und es gab mir Flügel. Flieg, John, flieg. Und es gab mir Flügel. Die Tatsache, dass Gott das Gesetz so gebraucht hat, dass es auf Christus hinzeigt, bedeutet auch, dass wir das Gesetz durch die Brille des Evangeliums lesen müssen als Christen. Und das erfordert Denkarbeit und Sorgfalt in der Anwendung. Und Gott, so Gott will, werden wir in späteren Predigten, zum Beispiel über den Sabbat oder die Reinigungsgebote in Matthäus 12 und 15, uns intensiver damit auseinandersetzen. Also die Konsequenz, eine der Konsequenzen, dass Jesus das Gebot, die Gebote Gottes erfüllt, ist, dass wir im Neuen Bund zum Beispiel nicht jedes Gebot im Alten Testament eins zu eins so umsetzen, wie ein gläubiger Jude es tat, weil wir sie jetzt neu im Licht des Evangeliums sehen. Und ich habe mich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, ich habe euch eine kleine Geschichte geschrieben, eine kleine Geschichte als Illustration und ich werde die auch gleich hier auslegen mit der Bitte, dass ihr ein Exemplar nach Hause nehmt und euch darüber austauscht, nochmal am Abendessentisch oder während der Woche, eben als Hilfe, das zu verstehen, was oder das zumindest ansatzweise zu verstehen, was unter Erfüllung durch Christus hier schon angedeutet wurde. Also ich lege euch das aus, bitte nehmt das mit. Wir werden dazu auch einen Link online hinstellen. Aber ich möchte noch einmal zu dem Hauptpunkt zurückkommen und ich möchte schon jetzt Richtung Anwendung gehen. Wir können sagen, dass Jesus das Gesetz, also die Tatsache, dass Jesus das Gesetz erfüllt, bedeutet, dass er es tun und lehren wird. Das war seine Hauptaussage, seine Hauptbedeutung. Er stellt es durch sein Leben, durch sein Tun sozusagen auf ein Podest. Er lehrt es. Stellt euch vor, ein Bergführer, der seine Gruppe führt und der seine eigenen Anweisungen nicht befolgt. Also er sagt ihnen, das ist wichtig, dass ihr ein Lawinensuchgerät aufzieht und er hat aber selber gar keins. Also er tut die Dinge, nicht, die er anderen einschärft, er verliert seine Autorität als Bergsteiger, als Bergführer. Also ein guter Bergführer, er tut die Dinge, die er anderen einschärft, er bekräftigt sie durch sein Handeln. Und indem Jesus die Gebote lehrt, indem Jesus die Gebote tut, unterstreicht er das, was er lehrt. Und er zeigt uns auch die Bedeutung für den Alltag dieser Gebote. Also er lehrt die Gebote so, dass er wahren Gehorsam, den er auch gelebt hat, gegenüber dem äußerlichen Halter bloßer Traditionen abgrenzt. Ja, er verstärkt die Wirkung durch das, was er sagt und tut. Und wir sehen das in den Versen danach. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Also das alttestamentliche Gebot mit der rabbinischen Auslegung des Alten Testaments. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Also er geht auf die Innere, auf das Innere ein, auf den inneren Anspruch des Gesetzes, an dem, was in unserem Herz geschieht. Das heißt, in den Händen Jesu, also Jesus erfüllt das Gebot, die Gesetze, indem sie in seinen Händen so werden, wie der Hebräerbrief es beschreibt, lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markus und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Indem Jesus die Gebote lehrt, insbesondere mit diesem Fokus auf der inneren Haltung, auf Sanftmut, auf Armut vor Gott, auf Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, macht er deutlich, dass kein Geschöpf vor Gott unsichtbar ist, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und in diesem Sinne fährt Jesus fort in dem Abschnitt danach über das Morden, über das Fluchen oder über das Schwören, über Ehebruch. Und er schließt diese Passage ab in Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also Jesus, indem er das Gesetz erfüllt, betont er es, verschärft es und stellt es auf ein Podest. Und liebe Geschwister, wir wollen die Freude betonen. Aber lasst uns nicht die Schärfe von Jesu Worte verpassen. Wir sind es in unserer evangelikalen Kultur nicht gewohnt, Gesetz halten mit Hölle zu verbinden. Jesus schon. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Also nicht einfach nur weniger Lohn oder mehr Lohn, sondern wir sehen im Vers 20, was er damit meint. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus sagt in der Endzeitrede, und ich denke, wir können das für unsere Zeit nehmen, das ist so aktuell, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, was bedeutet das jetzt alles konkret für mich und für dich und letztlich auch für meine und für deine Rettung? Wie ist es mit dem gerettet aus allein aus Glauben? Oder wie Paulus sagt, ohne die Werke des Gesetzes. Was ist mit der Rechtfertigungslehre? Wie bringen wir das alles irgendwie zusammen? der frühe Slogan der Reformation, der dann unter anderem von Martin Luther aufgegriffen und verwendet wurde, der lautete: Glauben allein rettet. Aber rettender Glaube bleibt nie allein, sondern bringt gute Werke hervor. Ansonsten ist er nicht echter rettender Glaube. Stellt euch vor, ich würde jetzt bei einem Bergführer eine Tour buchen in den Walliser Bergen, irgendwo auf dem Aletschgletscher zum Beispiel. Und ich würde mich dieser Gruppe anschließen und der Bergführer, der sagt zu Beginn, es gibt viele Gefahren auf dem Gletscher, es gibt Spalten, die teilweise fast nicht sichtbar sind, weil es Schneeverwehungen gibt und so weiter. Und ich sage, ja, das passt alles schon. Und ich drücke diesem Bergführer mein Vertrauen aus, ich bezahle ihn, ich sage, ich will mitgehen mit dir. Stellt euch vor, ich würde danach mitten auf dem Gletscher mich seinen Anweisungen widersetzen. Also ich würde es so machen, wie ich es für gut halte. Ich würde zum Beispiel einen anderen Weg einschlagen. Nun, was würdet ihr mir sagen? Ihr würdet vielleicht sagen, Philipp, du sagst, du vertraust diesem Bergführer. Dabei vertraust du ihm doch gar nicht. Also es geht hier nicht nur um das äußerliche Machen, du vertraust ihm ja nicht mal, weil wenn du ihm glauben würdest, würdest du das tun, was er sagt. Nun, das Gleiche ist bei Glauben und Gehorsam. Wenn wir Christus wirklich glauben, wenn wir wiedergeboren sind, dann werden wir uns seinen Anweisungen fügen und wir werden ihm folgen als den guten Bergführer, wie Petrus es sagt, den Hirten unserer Seele. Wie ist es mit deinem Umgang mit den Geboten Gottes im Alltag? Ich will ganz kurz drei Ebenen ansprechen. Die erste Ebene, das tägliche, der persönliche Umgang mit der Schrift. Viele Christen würden, oder die meisten Christen würden sagen, wir glauben an die 66 Bücher als den Kanon, als das, was die Grundlage ist für mein Leben, als das, was für mich Autorität hat. Aber oft ist es so, dass es eher 66 Verse sind. Das sind die Grußkartenverse, die wir uns gegenseitig zuschicken. Und die haben wirklich Autorität in meinem Leben. Das ist mein eigentlicher Kanon. Und bei einigen Christen würde man sagen, das ist nicht ganz so schlimm, aber es ist eigentlich schon so, dass es einen primären Kanon gibt und einen sekundären. Und der sekundäre ist alles, was irgendwie mit Gesetz zu tun hat. Und mit Altes Testament und mit Levitikus und mit Geboten. Und das verstehen wir auch nicht, den Teil. Und wir nehmen uns die Arbeit nicht, uns da reinzuknien. Und wir beschäftigen uns lieber mit den Sachen, die wir meinen zu verstehen. Also die Art und Weise, wie wir, die unsere Einstellung gegenüber Gottes Geboten, zeigt sich an der Art und Weise, wie wir mit der Schrift umgehen, im persönlichen Bibelstudium, aber auch im Umgang, in den Gesprächsthemen in unserem Haus, siehe 5. Mose 6 zum Beispiel. Zweite Ebene, was kommunizieren wir? Jesus sagt hier ausdrücklich, wer diese Gebote auflöst und andere so lehrt. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie ist es mit unserer Kommunikation? Was kommunizieren wir mit unserem Leben? Und ich habe schon angedeutet, für viele Christen ist das scheinbar das, was sie vermitteln wollen, einer verlorenen Welt, dass wir frei sind, wir können tun, was wir wollen, wir genießen unsere Freiheit. Und es sind immer so Slogans wie, ja, guckt mal, ihr denkt zwar, ich darf das nicht, aber eigentlich tue ich das alles auch und ich bin so wie euch, wie ihr seid. Was kommunizieren wir? Was ist die Autorität in unserem und in dem Leben des anderen? Vor wen werden wir alle einmal stehen? Was kommunizieren wir? Verbal und nonverbal. Und die dritte ist, was ist meine persönliche Einstellung in konkreten Situationen, wo Gehorsam gefragt ist. Dieser Slogan, ich bin nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade, der wird sehr leicht verdreht und der kommt so in den Ort unseres Herzens, wo die Rechtfertigungen gelagert werden, um unser Tun und Handeln, was eigentlich nicht in Ordnung ist, zu rechtfertigen. Und wir sehen das in Situationen, in denen wir nicht beobachtet sind. Jesus immer wieder in der Bergpredigt betont das innere Leben, die innere Verantwortung vor Gott, wenn wir nicht gesehen werden. Wie ist es in meinem Alltag, wenn ich im Verkehr unterwegs bin? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit dem Tempolimit um? Wie gehe ich in meiner Ehe mit meiner Frau um, mit meinem Mann? Wie gehe ich mit meinen Kindern um, die noch zu klein sind, um nachher anderen davon zu erzählen, was ich gesagt habe? Was ist meine Einstellung dem Gesetz gegenüber? Und ich denke, gerade auch persönlich kann ich bezeugen, und ich denke viele hier auch, dass die Drohungen Gottes uns helfen, das Gesetz nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Gesetz nicht wegzuwischen von dem, was unser Gewissen uns sagt, sondern auf unser Gewissen zu hören. Als letztes will ich sagen, lasst uns für uns und für unser Land um Buße beten. Lasst uns Buße beten für eine Kirche, die die Gesetze Gottes trampelt und darauf stolz ist, dass sie darauf trampelt. Und lasst uns hierfür auch für Erweckung beten, dass die Güte und die Schönheit des Gesetzes wieder bekannt wird und wieder gepredigt wird und wieder in unserem Leben hervorscheint. Lasst uns noch zusammen beten. O Herr, du weißt, wir sind so, dass du uns einen kostbaren, gedeckten Tisch vorbereitest und wir uns abwenden und uns nichtigen Dingen zuwenden. Du weißt, dass wir von Herzen grundsätzlich von Geburt an dazu geneigt sind, dein Gebot zu missachten. Und wir danken dir, dass du trotzdem Gnade gehabt hast, dass du Jesus geschickt hast als Lehrer, der uns aufzeigt, wer wir sind vor dir, der uns aufzeigt, was wir nicht haben, damit wir arm würden. Und so, Herr, wir bitten dich, dass du uns nicht da belässt. Herr, wir bitten dich mit Augustinus, gib uns, was du forderst, zeig es uns, male es uns vor Augen, aber gib uns auch das Tun. Gib uns das Halten deiner Gebote. Und wirke, Herr, dass wir durch das Evangelium, durch das, was Jesus gemacht hat für uns und durch den Heiligen Geist deine Gebote halten und lernen, sie zu lieben, uns in ihnen zu erfreuen. Und Herr, vergib uns, wo wir gegen deine Gebote verstoßen, als Gemeinde, als Individuen, aber auch als Nation. Wir bitten dich, Herr, wirke hier Erweckung. Amen.